Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für besondere Eltern. Heute zu einem Update zum NITCAP. Heute bei mir Theresa Gaccioli-Rieser, unsere NITCAP-Expertin. Hallo Theresa.
Hallo Martin.
Freut mich sehr, dass du wieder da bist. Ich bin gefragt worden, wie es mit unserem NITCAP-Zentrum und mit unserem NITCAP-Trainingszentrum ausschaut hier in Salzburg und bin dabei auch drauf gekommen, dass diese Unterscheidung in NITCAP-Zentrum und NITCAP-Trainingszentrum für viele nicht ganz so eindeutig ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen dazu einen Podcast, damit wir diese Unterschiede so ein bisschen herausarbeiten können und auch, wie es denn steht bei uns mit unseren zwei Zentren, die wir theoretisch haben wollen oder haben werden. Also Theresa, die erste Frage deshalb, was ist der Unterschied zwischen einem NITCAP-Zentrum und einem NITCAP-Trainingszentrum?
Also ein NITCAP-Zentrum heißt, dass man sich als Station zertifizieren kann und das NITCAP-Trainingszentrum ist, dass wir ein Ausbildungszentrum für NITCAP-spezifische Ausbildungen sind.
Wie schaut dann so eine Zertifizierung für ein NITCAP-Zentrum aus?
Also die Zertifizierung ist ein relativ langer Prozess, der bei uns auch schon begonnen wurde mit einer generellen Einschätzung. Es gibt so ein Manual zu verschiedensten Punkten, was die NITCAP-Integration in den Pflegealltag beinhaltet. Wie geht es dem Personal? Wie ist das Personal unterstützt, um diese Arbeit leisten zu können? Wie ist die Umgebung? Wie ist für Eltern die Erreichbarkeit der Station? Also es gibt mannigfaltige Punkte, die zu bearbeiten sind und 5 Kategorien, die eingeteilt sind. Und natürlich, je höher man scoret, umso besser ist die Chance, diese Zertifizierung schneller zu erreichen. Aber man muss nicht voll Punkteanzahl haben, also nicht immer volle 5 Punkte erreichen, um zertifizieren zu können. Also wenn Luft nach oben gesehen wird, ist das gar kein Problem. Es kommt auch eine Delegation dann, die sich das vor Ort anschaut und der Prozess gestaltet sich einfach über mehrere Jahre der Implementierung. Das ist der eine Teil.
Das heißt, man beantragt diese Zertifizierung, gibt eine erste Eigeneinschätzung einmal ab, dann kommt auch eine Fremdeinschätzung von dem Ganzen und wie viele Punkte oder in wie vielen Bereichen muss man wie viele Punkte haben, dass man dann das Zertifikat bekommt?
Also das ist sicher sehr individuell, wie NITCAP immer ist, weil gewisse Zentren können vielleicht nie in der Umgebung relativ hoch scoren, weil die Gegebenheiten einfach nicht da sind, aber scoren dann in anderen Bereichen hoch, was die Elternintegration betrifft. Also das ist, glaube ich, weiß es nicht genau, weil wir noch dieser Delegation nicht ausgesetzt waren, aber ein relativ flexibler Teil. Und wichtig ist immer, dass die Grundphilosophie verstanden wurde und gesehen wird, dass gearbeitet wird daran. Es werden natürlich auch Eltern befragt und Eltern ist ein ganz großes Thema, wie die eingebaut sind in den Stationsalltag, wie sie vernetzt sind. Gibt es Elterngruppen? Also wenn da, glaube ich, viel passiert, ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
Das bedeutet, dass wenn man nach den NITCAP-Prinzipien und diesen ganzen Sachen arbeitet, ist man nicht automatisch NITCAP-Zentrum, da muss man wirklich zertifiziert sein. Sind wir zertifiziert?
Nein, wir sind nicht zertifiziert. Man zertifiziert immer für 5 Jahre und dann kann das erneuert werden. Es ist ein großes Ziel, dass wir zertifizieren. Jedoch ist es ein großer Prozess und das ist jetzt auch vielleicht die Überleitung. Ich denke, es ist schwierig zu zertifizieren und ein Trainingszentrum gleichzeitig aufzubauen. Das ist sicher eine große Herausforderung und bräuchte wahrscheinlich viel Personalressourcen. Und unser Fokus ist jetzt gerade am Trainingszentrum. Aber das große Ziel ist natürlich auch, vor allen Dingen als erste österreichische Station, glaube ich sogar als erste deutschsprachige Station, dann zu zertifizieren.
Damit wir noch ganz kurz bei der Zertifizierung bleiben, das heißt, wir arbeiten nach diesen Regularien, soweit es uns möglich ist. Wir sind bereits am Weg, dass wir eine Zertifizierung durchführen oder starten könnten, haben aber natürlich auch auf allen Gebieten Luft nach oben. Das eines der wichtigsten Erkenntnisse oder Dinge ist einfach, man muss wissen, was man kann, was man tut und vor allem, was man verbessern kann, weil da sieht man dann immer mehr und mehr. Wo würdest du uns einschätzen, wenn wir uns zertifizieren?
Also wir haben eine Arbeitsgruppe mit interdisziplinär, also Ärzte, Pflege, und wir treffen uns einmal im Monat und haben an diesem Manual gearbeitet. Das erfordert viel Zeit. Also wir sind jetzt gerade letztes Monat fertig geworden, das alles einmal durchzuarbeiten und haben jetzt herauskristallisiert die Punkte, wo wir noch hohen Entwicklungsbedarf haben. Und ich denke, wir sind auf einem guten 2 bis 3. 5 ist das Ziel, aber wir bewegen uns auf einem guten 2 bis 3. Mir ist auch immer wichtig zu erwähnen, was diese Zertifizierung angeht, dass es nicht nur um die Betreuung der Kinder geht, um die Familien, sondern ein ganz großer Teil ist auch, wie geht es dem Personal? Wie ist das Personal unterstützt durch den Dienstgeber oder durch das Management im Allgemeinen, dass man tagtäglich diese Arbeit leisten kann? Und da gibt es auch, wie sind die Räumlichkeiten fürs Personal? Also ganz banale Dinge, aber einfach essentielle Dinge, um den Arbeitsalltag gut bewältigen zu können.
Und würden wir mit diesem guten 2 bis 3 eine Zertifizierung kriegen?
Zum heutigen Zeitpunkt würde ich das noch nicht sagen, aber wir haben schon sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Also ich denke, dass es nicht allzu lang dauern wird, bis man dahin kommt, wo man sein möchte. Und vielleicht, das muss man auch dazu sagen, ist natürlich die eigene Einschätzung viel strenger, als uns jemand von außen beurteilen würde. Das muss man ganz offen zugeben, dass wir natürlich mit unserem NITCAP-Auge sehr streng auf unseren Alltag schauen. Und jemand andere, der ganz andere Dinge schon gesehen hat, das viel, viel besser bewerten würde.
Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, dass wir, obwohl wir am Weg sind, noch wirklich, wirklich Luft nach oben haben und dass wir ganz viele Punkte haben, wo wir arbeiten müssen. Und natürlich auch wissen, dass wir die Ressourcen dazu brauchen, und an dem arbeiten wir halt. Also Ressourcen ist etwas, was wirklich der schwierigste Punkt ist. Wo alle schon sehen, dass es eh schon gut ist, ist es noch nicht gut genug und wir müssen da echt arbeiten. Das heißt, das ist ein bisschen noch ein Fernziel, an dem wir arbeiten, aber wir arbeiten stetig und wir arbeiten schon seit über 10 Jahren, 15 Jahren daran. Ja, also es ist nicht so, dass diese Zertifizierung etwas ist, was wir erst seit 2 Jahren im Auge haben, sondern wir versuchen seit wie vielen Jahren?
Naja, begonnen haben wir mit der Ausbildung 2013.
Und sehen uns noch immer nur am Weg.
Naja, man muss sagen, es sind natürlich immer auch Störfaktoren. Man kann die Pandemie nicht immer als großen Störfaktor nehmen, aber die hat uns natürlich in manchen Bereichen auch wieder zurückgeworfen, was Elternarbeit, Integration betrifft. Und so gibt es immer neue Stolpersteine, die einen vielleicht zurückwerfen, aber dann auch wieder schnell weitergehen lassen.
Das heißt, da haben wir noch einen Weg vor uns und sind zwar, obwohl wir als nach NITCAP arbeiten, noch kein voll zertifiziertes NITCAP-Zentrum. Was wir aber sind, sind wir ein NITCAP-Trainingszentrum mittlerweile.
Genau, das dürfen wir stolz verkünden, dass wir ein Trainingszentrum sind. Dazu braucht es einiges und da wurde viel Zeit und Ressourcen investiert. Und heute dürfen wir uns stolz das erste österreichische NITCAP-Trainingszentrum nennen, Amadea NITCAP-Trainingszentrum.
Das ist unser schöner Name dafür und unter dem Namen findet man uns auch auf der Homepage oder im Internet. Warum haben wir das Trainingszentrum zuerst angestrebt, bevor wir quasi am Weg zum NITCAP-Zentrum sind? Weil irgendwer muss ja diese ganzen Ausbildungen machen. Und Ausbildner zu rekrutieren, die einen weiterbringen auf dem Weg, war relativ schwierig. Also haben wir den Weg gewählt, dass wir uns selbst zu Ausbildnern ausbilden, damit man weiterkommt. Und jetzt haben wir das und bieten das an. Wie funktioniert so ein NITCAP-Trainingszentrum im Gegensatz zum NITCAP-Zentrum?
Das NITCAP-Trainingszentrum ist wirklich rein für Ausbildung zuständig. Ausbildung zum einen intern, um das Kollegium einfach weiterzuentwickeln, aber auch um diese Philosophie natürlich nach außen zu tragen und andere Krankenhäuser mit in dieses Boot zu holen und in diese Philosophie zu integrieren.
Welche Ausbildungen bieten wir an?
Wir bieten zum einen an die NITCAP Professional Ausbildung, also das ist die grundlegende Ausbildung, mit der man nachher befähigt ist, Kinder zu beobachten und das Verhalten zu interpretieren. Und dann bieten wir an eine Nebenschiene, wenn man so sagen kann. Das ist die Feinausbildung, Fein 1 und Fein 2. Wir haben über Fein schon gesprochen im Podcast und das ist eher ein breiteres Publikum, was da angesprochen wird, im Sinn von mehrere Stationen, mehrere interdisziplinäre Gruppen können damit einbezogen werden und soll einfach ein flächendeckendes Grundverständnis für entwicklungsfördernde Pflege transportieren.
In unserem Verständnis sind wir mittlerweile aber so weit, dass wir sagen, dass diese Ausbildung Fein 1, Fein 2, vielleicht Fein 3 eigentlich der sinnvollere Weg ist, zum NITCAP zu kommen und nicht mit den Professionals anzufangen, wie wir es angefangen haben, weil wir haben gesehen, dass das relativ schwierig ist, mit einzelnen Leuchttürmen, die dann auch wechseln können, das Haus verlassen können, dann ist die Expertise wieder weg. Das heißt, es macht sehr viel Sinn, diese Feinausbildungen zu machen, um eine breite Basis zu haben, aus denen dann die Experten herauszuziehen, die dann Fein 2 machen, dann vielleicht Fein 3 und aus denen dann herauszuextrahieren, die dann am Schluss die NITCAP-Professional-Ausbildung machen.
Es ist in der Tat so, dass die Erfahrung gemacht wurde von anderen Trainern, dass die Dropout-Rate bei der NITCAP-Professional-Ausbildung relativ hoch war, weil viele das unterschätzt haben, was da auf einen zukommt, an Ausbildungsaufwand und auch was mit dieser Ausbildung einfach an Persönlichkeitsentwicklung einhergeht. Und durch dieses Fein ist man schrittweise da herangeführt worden und ist sich dann vielleicht eher sicher, will ich den Weg gehen oder dann eben nicht. Also es macht absolut Sinn, mit einer, wie das Fein ist, eine sehr grundlegend theoretisch und praktische Ausbildung. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist eine super Basis für die NITCAP Professional.
Wie kann man denn oder wie würde es denn oder wie läuft es ab, wenn man bei uns diesen Weg wählen will über Fein zum Professional?
Primär findet man uns jetzt noch über die nitcap.org-Seite. Da sind alle Trainingscenter angeführt und da ist die E-Mail-Adresse von unserem Trainingscenter-Direktor, der Frau Gruber-Elke, angegeben und die kann man einfach anschreiben, das Interesse besteht. Dann wird das an mich weitergeleitet und ich werde so eine grundlegende Info ausschicken über die Ausbildung. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, gibt es schon einiges an Vorarbeit zu leisten. Es gibt eine Selbsteinschätzung und diese Grundlage, die wir verwenden fürs NITCAP-Zentrum, dieses Manual, ist auch für jeden neuen Interessenten für seine Station mal zu bearbeiten. Nicht ganz so intensiv, wie wir es bearbeitet haben, sondern einfach mal drüber zu schauen, wo steht die Station prinzipiell und wo wollen wir hin.
Das ist für die NITCAP Professional Ausbildung oder für die Feinausbildung?
Für die NITCAP Professional Ausbildung. Die Feinausbildung ist relativ niederschwellig, da schicke ich die Anfrage hin, wir haben Interesse und dann gibt es ein Angebot und wir kommen. Das macht absolut Sinn, vor Ort zu arbeiten, weil man dann einfach mehr da ist, wo dann auch der Alltag stattfinden wird. Das heißt, man fragt an, bucht einen Termin und wir kommen und geben einen zweitägigen Unterricht. Der erste Tag ist sehr, sehr theoretisch noch und der zweite Tag ist dann mehr in die Praxis hinein.
Da gibt es dann so, wo man eine ganze Station, ein ganzes Haus ausbilden kann. Wir machen es dann oft einmal, dass wir mehrmals fahren, damit man wirklich das gesamte Team kriegt und dass man dann eben drei Termine hat, dann kriegt man wirklich die ganze Station und alle Pflegenden und Ärzte durch, um das zu machen.
Genau, es ist auf 30 Teilnehmer beschränkt und wir alle wissen, so Teams sind variabel. Also es gibt immer Bedarf, noch mehr Leute auszubilden und wir sind gern bereit, öfters zu kommen.
Die zweite Variante ist, dass wir es bei uns anbieten an 2-3 Terminen im Jahr, wo man sich auch als Einzelperson anmelden kann. Also da muss man nicht als Station kommen, sondern da sind 30 Plätze frei und so viele Plätze, wie es gibt es. Und das dauert dann quasi an einem Wochenende, Freitag, Samstag oder ist es?
Auch das wird sich zeigen, wie der Bedarf ist, aber da ist sicher viel möglich.
Die Termine werden auf unserer Homepage sein. Unsere Homepage ist über das CACS erreichbar. Auf jeden Fall werden wir das verlinken. Fein 2 läuft wie ab?
Fein 2 ist ein Kurs, der sich über mehrere Monate zieht. Meistens sind so 6 Monate angedacht. Es gibt 3 Präsenztermine. Meistens auch vor Ort sollten es mehrere Menschen sein, die sich dafür interessieren. Das ist allerdings begrenzt auf 10 Personen. Und zu Fein 2 muss man sagen, dass es viel Eigenstudium bzw. Eigenerfahrung auf der eigenen Station dann bedeutet. Also entweder im Dienst oder es gibt zusätzliche Ressourcen vom jeweiligen Haus zur Verfügung gestellt und man hat E-Mail-Kontakt zwischendurch und geht dann einfach schon tiefer in die Materie hinein und erlernt einzelne Teile der Beobachtung. Genau, und das hat viel mit praktischem Tun dann einfach auf der eigenen Station zu tun.
An Ressourcen, wie viel braucht man dafür ungefähr, wenn man sagt, man macht das außerhalb der Station?
Naja, prinzipiell das Beobachten kann man sicher gut integrieren in den Alltag. Was viel Zeit erfordert bei Feind 2 ist diese Reflexion, darüber nachzudenken, was habe ich getan, was hat das für das Kind geheißen, was ist passiert, was denke ich, wollte das Kind erreichen, was habe ich gesehen, und das erfordert Ressourcen. Ich kann mich da jetzt nicht festlegen auf Stunden, aber auch das Studium von gewisser Literatur, die empfohlen ist, braucht einfach Zeit und auch den Platz, den nicht irgendwo zwischen Nachtdienst und Arbeit erledigen zu müssen.
Mir ist wichtig, dass man diese Ressourcen nennt, weil zu sagen, dass ein Haus dann sagt, ja, schick mal ein paar Leute hin und die müssen das dann irgendwo zwischen reinklemmern. Wenn man das haben will, muss man die Ressourcen auch sehen oder den Bedarf sehen und das auch machen. Das heißt, da hat jemand schon 10, 20 Stunden Arbeit dran.
Hätte ich jetzt sicher gesagt. Also pro Block würde ich Minimum 4 bis 5 Stunden einrechnen an zusätzlichen Ressourcen.
Und Blöcke sind?
3.
Also 15 Stunden, auf das kommt man schon.
Mhm, absolut.
Das ist die Ressource, die man dafür braucht. Wenn man das haben will, muss man einfach wissen, eine Person, die diese Ausbildung macht, braucht diese Ressource. Wie viele Leute von einem Team sollen es haben, wenn man das quasi als stufenweise Ausbildung sieht? Das heißt, Feind 1 sollen alle haben, Feind 2 sollen wie viele haben?
Also in der besten aller Welten würde ich auch bei Feind 2 sagen, dass jeder Mitarbeiter, der mit Frühgeborenen zu tun hat, absolut in die Beobachtung oder in die Chance eingeweiht gehört, was sehe ich denn da? Und vor allen Dingen, es betrifft Dinge, die man in einer Grundausbildung wahrscheinlich nie gehört oder gelernt oder irgendwie damit Anwendung gefunden hat. Also es macht absolut Sinn, dass alle Kollegen und Kolleginnen, die in intensivem Kontakt mit Frühgeborenen und ihren Eltern sind, auch Feind 2 geschult sind.
Also eigentlich auch alle. Mhm. Wer ist Maximum? Was ist das Minimum?
Die Hälfte.
Okay.
Und in Feind 1 zumindest gehören auch alle Personen, die die Neonatologie auch irgendwie betreten. Sei es der Mensch, der zum Röntgen machen kommt oder die Damen, die Reinigungen vornehmen. Alle müssen in dieses Wissen eingeweiht sein, um welches Patientengut es sich handelt und welche Dinge großen Einfluss nehmen tagtäglich.
Da sieht man schon, man braucht wirklich Ressourcen dafür. Und von denen, die dann Feind 2 haben, die Hälfte, sollten dann wie viel ungefähr auch professionell sein, dass man wirklich einmal auf einem Niveau arbeiten kann, wo man sich überlegen kann, ein NITCAP-Zentrum zu werden. Wie viel sollen das dann sein?
Also ich denke, wenn man gewährleisten kann, dass jeden Tag ein Professional 8 Stunden da ist, dann ist man gut. Wenn jemand in der Nacht auch da ist, dann ist das wahrscheinlich High-End. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage, aber um durchgehend das gewährleisten zu können, macht es Sinn, dass genauso 24 Stunden jemand aus dieser Expertise da ist.
Wie viele deutschsprachige NITCAP-Zentren gibt es?
Ich weiß, dass im deutschsprachigen Raum keines vorhanden ist. Das uns nächstgelegene ist in Dänemark.
Das heißt, es arbeiten viele schon daran, eben auch Tübingen genauso wie wir, um das zu erreichen und zu werden. Aber auch die sind nur am Weg oder noch immer am Weg, genauso wie wir. Also man muss sagen, es ist schon nicht so einfach, wirklich ein Maximum zu erreichen. Also man muss aber immer das Maximum anstreben und dann schauen, wie weit man kommt. Das hilft ja jedes Quäntchen schon. Rein von deiner Einschätzung her, wie viele Häuser könnten am Weg sein, NITCAP-Zentrum zu werden?
Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie du das gesagt hast. Das stimmt, dass das höchste Ziel natürlich immer das Ziel sein sollte. Aber ich würde schon gut schlafen, wenn wir am Abend aus dem Dienst gehen und sagen, wir haben alles Bestmögliche im NITCAP-Gedanken für unsere Familien getan. Ich denke, es ist auch natürlich eine finanzielle Frage. Das kann man nicht außer Acht lassen. Um zertifizieren zu können, braucht es finanzielle Ressourcen. Und ob die allen zur Verfügung stehen, würde ich mit Nein beantworten. Aber am Weg sind sicher viele. Ob das dann unbedingt die Zertifizierung sein muss oder einfach nur das gute Gewissen, gut gearbeitet haben, am Ende des Tages sei dahingestellt.
Das Problem ist, dass wenn ich nicht weiß, was gut arbeiten bedeutet, gehe ich ja davon aus, dass ich mein Bestmöglichstes gebe. Aber wenn ich dann irgendwo wieder höre, dass ein Kind am 5. Lebenstag noch nie bei der Mama gekuschelt hat und Haut auf Haut Kontakt gehabt hat, weil man sich fürchtet davor, dann denke ich mir, ja, jeder tut, was er kann, aber das ist halt furchtbar trotzdem. Ja.
Ich denke, die Basis, dieses Manual in den Alltag mit reinzunehmen, macht absolut Sinn. Und das ist auch was, was unser Trainingszentrum anbieten wird, dass man einfach Konsultationen anbietet und sagt, das ist das Manual, schaut euch an, wo steht ihr und wo aus unserer Sicht kann man sich wohin entwickeln.
Diese Ausrede, dass immer nur dass die Räumlichkeiten schuld sind, dass man es nicht macht, wie sehr kann man das heranziehen? Die Räumlichkeiten sind wichtig. Ja? Also wenn man wirklich furchtbare Räumlichkeiten hat mit 10 Betten in einem Zimmer, dann sind gewisse Dinge einfach nicht möglich. Ja? Aber andere Dinge schon. Also wie ist das zu werten?
Es gibt ja auch so banale Dinge. Wie ist denn die Erreichbarkeit für Eltern? Vielleicht kann ich an dem eher arbeiten, für eine gute Ausschilderung zu sorgen oder schon frühzeitig Pläne für Eltern zu erstellen. Wie finden sie denn zu uns? Und dann gibt es auch ganz einfache Dinge. Wie ist die Situation der Erreichbarkeit? Können Eltern mit öffentlichem Verkehr anreisen? Gibt es eine Unterstützung von uns, dass sie das können? Wo können sie parken? Also es gibt so banale Dinge, die man grundlegend vielleicht leichter lösen kann als die räumlichen Bedingungen auf einer Station.
Ja, und auch wie ich einfach nur zu den Eltern stehe, ob ich die als Störfaktor oder als Hilfe sehe. Und wenn Eltern etwas sind, die sich grundsätzlich auch im Großraumbüro wohlfühlen oder willkommen fühlen, spielt das keine Rolle letztendlich, wie viele Kinder oder wie viele Betten in einem Zimmer sind.
Wichtiger Punkt, ja. Also wie ist die Akzeptanz, die Anerkennung und eben welche Rolle haben Eltern für uns? Sind sie Störfaktoren oder sind sie eingebunden, integrativer Teil ins Team? Dann ist das ein ganz anderes Miteinander. Vollkommen klar, ja.
Das heißt, ja, es auf den Bau zu schieben, ist immer leicht, aber nein, es gibt viele, viele, viele Punkte drumherum, die ohne Umbau zu erledigen sind. Wobei man natürlich sagen muss, wenn die baulichen Gegebenheiten furchtbar sind, dann zahlt sich schon aus, über sowas nachzudenken.
Gerade der Punkt, was die Trennung angeht, wenn ich natürlich baulich nie die Möglichkeit habe, Eltern bei uns wohnen zu lassen für einen gewissen Zeitraum, dann macht es natürlich gewisse Dinge schwierig, vollkommen klar. Aber es gibt trotzdem immer, glaube ich, Mittel und Wege, individuell für Familien etwas zu ermöglichen.
Ja gut, ich glaube, damit sind wir zu dem Thema einmal so weit durch oder dass wir einen Bogen gespannt haben von was ist eigentlich NITCAP-Zentrum, Trainingszentrum und welchen Sinn macht es und wo soll man arbeiten. Ich lade alle ein, auf unsere Homepage zu gehen, dass man sich anmeldet und das sollte jetzt in den nächsten Wochen starten und wir sind erreichbar und dann bilden wir gerne ganz viele Leute dazu aus. Vielen herzlichen Dank, Theresa.
Dankeschön.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.